Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Mein Gast an diesem Sonntag heißt Albrecht Forster und ist Schlafexperte. Nicht, weil er das besonders gut kann, das sicherlich auch. Er weiß einfach viel über unseren Schlaf. Nun ist es ja so, und ich glaube, das können viele von euch bestätigen, die sich mit irgendwas sehr gut auskennen. Ja? Irgendwann kommen ja alle angeschissen und fragen dich was zu deinem Fachgebiet. Ne? So auch passiert bei Albrecht Forster. Warum schlaf ich denn so schnell? Bei mir zucken immer die Beine. Ich hab's so Albträume, was mache ich denn, wenn ich nicht durchschlafen kann? Naja, und Albrecht, der hatte dann irgendwann ein bisschen genug davon und hat ein Buch geschrieben, in dem er all diese Fragen zu beantworten versucht. Warum wir schlafen, heißt das. Ich habe mit ihm gesprochen, mit Albrecht Forster, und ich wollte von ihm wissen, ne, der promoviert ja gerade an der Uni Tübingen und erforscht dort den Schlaf der Meeresschnecke Aplysia. Aplysia, Aplysia. Warum er sich gerade diese Meeresschnecke ausgesucht hat, erklärt er uns jetzt.
Ja, das ist quasi die Gedächtnisschnecke. Die ist unglaublich gut für Lernen und Gedächtnis erforscht, weil sie nur sehr wenige Nervenzellen hat. Nur 20.000. Das ist im Vergleich zu Menschen, der 100 Milliarden hat, doch ganz überschaubar.
Ja.
Und damit gehören die auch noch zu den größten Nervenzellen, die es überhaupt im Tierreich gibt. Bis zu Millimeter groß. Man kann die mit dem bloßen Auge erkennen. Also super für die Erforschung gemacht. Und meine ursprüngliche Frage war, welches Tier hat die wenigsten Nervenzellen, die sich gut untersuchen lassen und schläft trotzdem, wo wir eben halt die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis im Zusammenhang mit Schlaf untersuchen können.
Das heißt aber, du guckst ja im Prinzip beim Schlafen zu.
Ich gucke der Schnecke sehr viele Stunden beim Schlafen zu. Live oder auf Video.
Jetzt ist es ja so, also jeder, der schon mal eine Nacht nicht geschlafen hat, weiß irgendwie, Schlaf scheint wichtig zu sein. Warum nochmal?
Dreierlei. Also ich sage immer, Schlafen ist wie Waschen, Schneiden, Legen. Einmal wird unser Gehirn durchgespült, die Zwischenräume zwischen den Nervenzellen, die vergrößern sich um sagenhafte 60%, sodass wirklich Wasser oder Gewebeflüssigkeit da durchgepresst wird und kleine Proteinreste ausspült. Gleichzeitig ist es eben halt, werden unsere Nervenzellen zurückgestutzt, sodass sie am nächsten Tag wieder wie so ein Baum im Frühling auswachsen kann und neue Verbindungen knüpfen kann für die ganzen Dinge, die wir am Tag lernen. Und dann ist es auch extrem wichtig für die Verfestigung unseres Gedächtnisses. Auch werden neue Querverbindungen geknüpft. Also die Cleverness kommt eigentlich erst im Schlaf, dass wir mehrere Sachen, die wir am Tag gelernt haben, miteinander kombinieren und so eine Quintessenz rausziehen. Das passiert im Schlaf.
Also im Prinzip ruht sich ja der Körper aus, alles ruht sich aus, aber im Gehirn passiert total viel.
Auch der Körper ruht sich nicht wirklich aus. Das Immunsystem ist unglaublich aktiv. Da sammeln sich die Immunzellen in den Lymphknoten und sprechen nach, was tagsüber so an Angreifern ihnen untergekommen ist und machen einen Schlachteplan für den nächsten Tag. Und die Verdauung ist auf Hochtouren. Die Leber hat ihre Hochzeit und baut Stoffe ab und baut Stoffe um. Also wenn wir die Nacht stören, dann stören wir eigentlich unseren Körper, wenn er ziemlich aktiv ist.
Also es ist wirklich nicht so, dass man das alles quasi sich ausruht, sondern es ist wirklich echt aktiv. Es macht mir ein bisschen Angst, ne? Weil ich schlafe.
Von Ausruhen keine Spur. Das die Einzigen, die sich ausruhen dürfen, sind die Muskeln.
Jetzt gibt es ja immer Meldungen, dass man sich nachts beschallen lassen sollte. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Vokabeln lernen will. Ja, irgendwie lässt du dir chinesische Vokabeln aufs Ohr spielen und am nächsten Tag bist du voll der Pro. Was sagst du zu solchen Aktionen?
Ja, das ist in den letzten Jahren mehrmals versucht worden und jedes Mal gescheitert. Der Schlaf ist sehr gut für die Verfestigung des Gelernten und auch für die Verknüpfung von neuen Verbindungen, aber er ist sehr schlecht, um neue Sachen aufzunehmen. Das ist auch wahrscheinlich auch ein Schutzmechanismus, dass neue Lerninhalte nicht plötzlich nachts in diese Verfestigungsmechanik hineingespült werden und die verfälschen. Daher klappt das nicht.
Weil eigentlich ist der Körper mit den Aufräumarbeiten vom Tag und der Vorbereitung vom nächsten Tag, ne, beschäftigt.
Ja, mit dem Nacharbeiten.
Genau, also, Nacharbeiten und Vorarbeiten, wie im Studium.
Genau so ist es.
Mein Freund, der löst immer Probleme im Schlaf. Ist auch schön, ne? Also der hat dann irgendwas, worüber er nachdenkt und dann wälzt er sich so hin und her und am nächsten Tag kommt er irgendwie mit einer Ansage. Also dieses, da schlafe ich noch mal eine Nacht drüber. Stimmt das oder nicht?
Ist eine ganz hervorragende Idee. Ja, der Erfinder des Benzolrings, der Herr Kekulé, der ist damals aus einem Traum aufgewacht und sah in dem Traum, wie zwei Schlangen sich in den Schwanz beißen. Und dann hatte er die chemische Struktur des Benzolrings. Es musste ein Ring sein. Und das war die große Erkenntnis.
Er mit zwei sich in den Schwanz beißenden Schlangen gelöst?
Ja, ja, genau. Also der Begründer des Periodensystems, dem ist auch das Periodensystem im Schlaf erschienen. Alles, was wir tagsüber, was uns stark beschäftigt, nehmen wir auch mit in ins Bett. Wir werden ja in der Nacht zu keinem anderen Menschen. Und der Geist beschäftigt sich weiter mit diesen Problemen im Schlaf und knüpft eben halt diese tollen Querverbindungen, auf die wir tagsüber vielleicht gar nicht gekommen wären. Wir werden wirklich klüger im Schlaf.
Was ich weiß über Schlafforschung ist zum Beispiel, dass es Schlaftypen gibt. Ne? Also dass es Lerchen gibt und dass es Eulen gibt. Das heißt ja, im Prinzip gibt es eine innere Uhr, die läuft aber bei jedem ein bisschen anders. Ne? Also wie merkt denn mein Körper, jetzt möchte ich bitte ins Bett?
Das merkt er vor allem nachdem, wie viel wir tagsüber erlebt haben. Und dann ist das Sonnenlicht eigentlich der entscheidende, wir sagen dazu Zeitgeber. Mhm. Und da ist es auch wichtig, wie viel Licht wir tagsüber bekommen. Alle Welt redet darüber, dass wir viel zu viel Licht am Abend bekommen. Blaulicht von Handys, ja, das hat einen leichten Einfluss auf den Schlaf. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir tagsüber zu wenig Licht bekommen. Wir kriegen morgens nicht das Sonnenlicht. Und das sagt unserem Körper, hey, es ist jetzt gerade Tag. Im Vergleich, wenn ich hier in so einem Büro sitze, dann scheinen auf mich herunter so 200 bis 400 Lux bei einer sehr guten Ausleuchtung. Wenn ich draußen jetzt an so einem grau bewölkten Tag spazieren gehe, dann sind das schon 10.000 Lux. Das ist Faktor
100. Das ist so viel mehr?
Das ist Faktor 100 mehr. Wir kriegen das nicht mit, weil unsere Augen sehr schnell adaptieren. Aber wenn wir diesen starken Lichtreiz, auf den unser Körper evolutionär ausgerichtet ist, nicht haben, dann verzögert sich unsere Einschlafdauer und auch die Melatoninausschüttung in der Nacht, die wird deutlich schwächer ausfallen. Also wenn wir was wirklich Gutes für unseren Schlaf tun wollen, dann müssen wir morgens eine halbe Stunde einen Spaziergang in der Morgensonne machen.
Das Ding ist ja, wir haben ja diese unterschiedlichen Schlaftypen. Die bekommen ja aber im Zweifel das gleiche Tageslicht ab. Für den einen Typ heißt es aber dann, ne, also für die Eule dann im Prinzip, ja, ich bleib trotzdem noch wach bis Mitternacht. Und für die Lerche aber so, ach, ich muss ins Bett. Also, weißt du, das ist so ein bisschen, ich frage mich halt, wo dann der jeweilige Körper des jeweiligen Typs merkt so, okay, jetzt aber.
Ja, das ist in uns drin. Das sind die Gene, die in den einzelnen Zellen in jeder von unseren Körperzellen steckt ein kleines Uhrwerk und die sprechen sich miteinander ab und reagieren eben halt auf all die Sachen, die um uns herum sind. Die reagieren vor allem aufs Tageslicht, aber eben halt auch auf Mahlzeiten, auf soziale Kommunikation, auf Wärme. Und aus all diesen Signalgebern errechnet der Körper ziemlich genau, bis auf 10 Minuten sogar genau, welche Uhrzeit es ist.
Gibt es denn dann irgendwas, wo man sagt, okay, so könnte man, wenn man jetzt eine Eule ist, ein bisschen früher aus den Federn kommen oder ne, wenn man jetzt Lerche ist und eigentlich immer so früh aktiv, so könnte man vielleicht länger wach bleiben?
Ja, genau. Also die Eule kann eben halt morgens Licht tanken, also früh aufstehen, ein bisschen Frühsport machen, den Kreislauf in Schwung bringen, ist auch ein starker Zeitgeber und das eben halt in der Sonne machen und abends sich so eine Blaufilterbrille aufsetzen. Dadurch wird auch der Einfluss des abendlichen Lichts in unserer Wohnung minimiert. Und die Lerche sollte dann morgens das Licht ein bisschen meiden und abends sich so volle Dröhnung blaues Licht in den Kopf jagen, dann bleibt sie länger wach. Also wenn wir das Licht richtig hochfahren, dann pusht uns das richtig.
Nochmal so eine richtig schöne Smartphone-Session.
Ja, am besten noch Decke in Beleuchtung, volle Kanne, so richtig grell wie im OP-Saal.
Ich vermute mal, dass du kein großer Freund von Nacht- und Schichtarbeit bist, ne?
Nein, überhaupt nicht. Also ist das Schlechteste, was man machen kann, also Schichtarbeit, wenn man 40 Jahre Schicht arbeitet, ist so ungesund wie jeden Tag 10 Zigaretten zu konsumieren. Es ist auch von der WHO als Karzinogen der Klasse 2a klassifiziert. Und vor ein paar Jahren haben sogar dänische Schichtarbeiterinnen, also es waren Krankenschwestern, Entschädigungszahlen bekommen, weil sie darlegen konnten, dass sie wahrscheinlich Brustkrebs entwickelt haben aufgrund ihrer Schichtarbeit.
Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, so ja, Schichtarbeit ist schlecht, aber wenn du halt so einen Job hast, wo du Schicht arbeiten musst, dann ist das halt so. Gibt es denn was, wo du sagst, ja, okay, das würde ich dann machen, wenn du Schicht arbeiten musst, dann mach doch bitte das und das?
Für einen Schichtarbeiter ist das Wichtigste, dass er große Erholungszeiten zwischen den einzelnen Perioden, Schichtarbeiterperioden hat. Und da würde ich sagen, wir brauchen keinen Gehaltsausgleich für die Schichtarbeit in der Nacht, sondern wir brauchen einen Freizeitausgleich. In Studien konnte gezeigt werden, dass wenn Schichtarbeiter statt den 35 Stunden der Woche 25 Stunden arbeiten, dass die gesundheitlichen Auswirkungen deutlich geringer sind. Wir könnten aber auch uns überlegen, ob Menschen in ihrem Leben nur so ein Schichtarbeitszeitkonto bekommen. Erst so ab nach 7 Jahren Schichtarbeit fangen die gesundheitlichen Probleme wirklich an. Das heißt, es wäre sinnvoll, dass man Menschen eben halt nur 7 Jahre Schichtarbeiten in ihrem Leben dürfen. Wir könnten uns auch überlegen, dass es Ruhemöglichkeiten für Schichtarbeiter gibt. Also wenn die in der Nacht mehrmals ein Powernap halten dürfen, dann ist das auch sehr gut für ihren Körper.
Lass uns doch mal über Träume reden, ne? Warum feuert eigentlich unser Gehirn da nachts so ein kleines Filmfeuerwerk ab?
Das ist eine gute Frage, auf die wir noch keine absolute Antwort wissen. Das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, warum wir träumen. Und zwar hat eine Forschergruppe um die Schweizerin Francesca Ciclari vor ein paar Jahren eine Art Traumdetektor gebaut. Und zwar wollten die schauen, welche Gehirnregion wird denn aktiv, wenn wir da träumen. Und sie sind darauf gestoßen, dass die Gehirnregion des Precuneus, das ist so eine assoziative Region, wo mehrere Assoziationen zusammenlaufen, dass immer wenn die aktiv war, also ein bisschen so aus dem Schlafmodus herauskam, dass dann die Probanden von Traumerlebnissen berichtet haben. Und möglicherweise ist es so, dass unser Schlaf kein einheitlicher Zustand ist. Es ist nicht so, dass das ganze Gehirn schläft, sondern man muss sich eher so das vorstellen wie mehrere Inseln. Einige schlafen manchmal ein bisschen tiefer, einige wachen manchmal ein bisschen auf. Und immer wenn diese Region um den Precuneus aufwacht, in Verbindung vielleicht noch mit ein paar anderen Regionen, dann kommt es zu Traumerlebnissen. Und je nachdem, was gleichzeitig noch aufwacht, ob das eine motorische Region ist oder eine Region, die eher für die Gesichtserkennungsverarbeitung zuständig ist, je nachdem ändert sich eben halt auch unser Traumerlebnis.
Ich habe oft das Gefühl, dass ich so ganze Romane träume. Wie viel träumt man denn wirklich?
Wir träumen wahrscheinlich sehr, sehr viel. So mindestens 100, vielleicht 200 Träume in der Nacht. Wir wissen aber immer nur von den Träumen, auf denen wir aufwachen. Und aus den allermeisten Träumen wachen wir nicht auf. Der klassische Science-Fiction-Traum, das ist eher so ein REM-Schlaftraum. Denn im REM-Schlaf, im Rapid-Eye-Movement-Schlaf, wo sich unsere Augen wild hin und her bewegen, aber unsere Muskeln gelähmt sind, in dem ist unser ganzes Gehirn in so einer Art Wachzustand. Also wir können das gar nicht auf dem EEG unterscheiden vom Wachzustand, ob jemand jetzt im REM-Schlaf ist oder wach ist. Und da haben wir die lebhaftesten Träume, weil eben halt alle Gehirnregionen quasi zum Traumerlebnis beitragen können.
Jetzt wache ich manchmal auf und denke, oh, was für ein mega guter Traum, ja? Wie cool war das bitte? Und dann will ich es jemandem erzählen und dann habe ich es wieder voll vergessen. Es ist wie weggeblasen. Warum merke ich mir sowas denn nicht?
Ja, Träume sind meiner Meinung nach gar nicht dafür gemacht, dass wir sie behalten. Wenn wir nachts aufwachen und nur 5 Minuten wach sind, wir können uns in der Zeit auch mit unserem Bettnachbar unterhalten, dann haben wir danach so eine retrograde Amnesie. Wir vergessen das, was in diesen 5 Minuten passiert ist. Die durchgeschlafene Nacht ist eine Illusion. Jeder von uns wacht 5 bis 10 Mal in der Nacht auf und vergisst das wieder. Und vergisst auch das, was er vielleicht da an Trauminhalten in seinem Kopf hat. Und zurück bleibt dann so der letzte Traum, mit dem wir morgens aufgewacht sind. Manchmal ein schöner, manchmal ein nicht so schöner.
Gibt es denn Träume, wo du sagst, bedenklich, gehen Sie mal zum Arzt?
Eigentlich nicht. Man kann träumen, was man will. Wir werden ja auch im Traum nicht zu einer anderen Person. Es ist alles in uns drin, was sich da zusammenbraut. Das Einzige, wo sich Leute definitiv Hilfe suchen können und wo es wirklich gute Hilfe gibt, sind Albträume. Wiederkehrende Träume, wo immer das gleiche Horrorszenario abläuft. Und da kann man definitiv zu einem Psychologen gehen. Und da gibt es eine sehr gute Behandlung, die Image Rehearsal Therapie.
Okay, was ist das?
Bei der Image-Rehearsal-Therapie schreiben wir kleinlich den Inhalt dieses Albtraums auf und überlegen uns dann, was uns dann in dieser entscheidenden Situation, kurz bevor wir aufwachen, die uns so stark verstört, was uns da helfen könnte. Würde es vielleicht helfen, sich umzudrehen und dem Verfolger zu fragen, warum er gerade hinter einem herläuft, ob er etwas Wichtiges einem fragen will, oder wir könnten ihn auch einfach einladen und mit ihm eine Runde tanzen. Im Traum ist ja im Prinzip alles möglich. Das muss sich dann der Träumer selbst überlegen, was ihm ja helfen könnte. Dann schreiben wir das Ende des Traumes um. Also wir schreiben ein Skript, ein Traumskript, und dieses Traumskript lesen wir jeden Abend ein paar Mal, bevor wir ins Bett gehen, durch. Und wir können eben halt alles, was wir tagsüber erleben, mit in den Traum nehmen, und irgendwann schleift sich dieses neue Traumskript in unser Gehirn ein und plötzlich wird das Traumskript auch im Traum Wirklichkeit.
Du beschreibst ja in deinem Buch auch, dass Frauen zufriedener im Leben sind, wenn sie einen Partner mit ähnlichem Schlafrhythmus finden. Das haben wir ja gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen mit den Lerchen und den Eulen. Aber jetzt mal im Ernst, was ist denn da los?
Ja, generell sind wir dann zufrieden, wenn wir viel Zeit mit unserem Partner verbringen können. Und wenn wir natürlich einen unterschiedlichen Tagesablauf haben, sie steht zum Beispiel morgens um 6 auf, er steht erst um 8 auf, kommt dafür 2 Stunden später heim, sie geht dafür aber dann früher abends schon zu Bett und sie können gemeinsam keine Filme gucken, dann verpasst man sich. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass wir im Schlaf nicht gestört werden. Wenn der andere laut schnarcht oder eben halt 2 Stunden später ins Bett kommt und mich jedes Mal wach weckt, dann kann es sein, dass ich nachts schlecht schlafe. Und wenn wir schlecht ausgeschlafen sind, dann sind wir dünnhäutig, dann sind wir emotional nicht ausgeglichen. Das liegt auch an dem nicht ausgeglichenen Transmitterhaushalt dann in unserem Gehirn. Und dann sind wir natürlich auch weniger tolerant gegen die kleinen Fehltritte, die immer unser Partner sein ganzes Leben lang leisten wird und die wir akzeptieren müssen.
Ich kann ja aber irgendwie schlecht bei der Partnerwahl erstmal abchecken, wenn der andere ins Bett geht, oder?
Naja, ich sag immer, das sollte man vielleicht mal als Button auf Parship installieren, dass die beiden, die sich da treffen, nachher auch Zeit miteinander verbringen können. Aber manchmal merkt man das ja schon, ob man in den ersten Wochen, wo man sich kennenlernt, ob man gemeinsam frühstückt oder lieber sich abends durch die Diskotheken treibt. Also ich glaube, die Leute treffen sich eigentlich schon.
Und dann schreibst du in deinem Buch noch eine Geschichte, wo ich immer dachte, das sind so Clickbait-Sachen von Frauenzeitschriften, nämlich: Wenn ihr Partner so und so schläft in der Position, dann ist er der Richtige. Jetzt sagst du, dass da wirklich was dran ist, oder wie?
Nein, es gab eine Untersuchung vom Herrn Professor Schredl aus Mannheim vor ein paar Jahren und die haben Paare gefragt, wie sie denn bevorzugt einschlafen. Und da stellte sich heraus, dass die Einschlafposition oder generell die Schlafposition sich während einer Beziehungsdauer verändert. Und das ist ja fast banal. Also ganz am Anfang sind wir eng umschlungen, sodass es fast unbequem ist. Dann wechselt sich das ab zur Löffelchenstellung. Später schläft man so Rücken an Rücken. Ja, wenn man das dann noch ein bisschen...
Dann, wenn man Glück hat, noch im gleichen Zimmer.
Wenn man es extrapoliert im Alter, ist es so, dass 25% der Paare, die über 70 Jahre alt sind, die schlafen in getrennten Zimmern und manche vielleicht auch in getrennten Häusern, ja.
Okay, also das wäre im Prinzip ein Anzeichen für einen Ist-Zustand eher.
Der Schlaf sagt ganz viel darüber aus, wie eine Partnerschaft ist. Klar, wenn ich Rücken an Rücken schlafe oder keinen Körperkontakt suche, dann sagt das natürlich was über die Partnerschaft. Klar, und wenn ich eng umschlungen bin, dann bin ich wahrscheinlich schwer verliebt.
Okay, was ich bei dir auch rausgelesen habe, dass du überhaupt kein Freund von Schlafmitteln bist in dem Sinne, weil ich meine, das hat man irgendwie relativ oft, ne? Ich bin mit gutem Schlaf gesegnet, aber ich habe echt viele Freunde und Bekannte, die sagen so, oh, ich habe heute wieder schlecht geschlafen und so. Also Schlaf ist irgendwie ein Ding und Schlafmittel dann ja auch ein schnelles Mittel, ne?
Schlaf ist ja etwas ganz Tolles. Es kommt automatisch. Wir können uns dem Schlaf irgendwann nicht mehr erwehren. Irgendwann überfällt er uns leider ja auch am Steuer und führt zu den meisten tödlichen Unfällen, die nicht aufgrund von Alkohol, sondern von Schlafmangel entstehen. Und daher brauchen wir kein Schlafmittel. Wir können unser eigenes Schlafmittel sein. Irgendwann übermannt uns der Schlaf. Schlafmittel in dem Sinne gibt es auch nicht. Die Schlafmittel, die wir derzeit auf dem Markt haben, die sedieren uns oder machen uns ein bisschen gelassener. Aber echten Schlaf bringen sie nicht. Im Gegenteil, sie stören unseren Schlaf. Sie vermindern die Tiefschlafmenge und sie vermindern auch die REM-Schlafmenge. Das heißt, wir wachen zwar weniger auf und haben das Gefühl, besser durchzuschlafen, aber eigentlich verhindern wir die Erholungsfunktion des Körpers. Und es ist viel besser, sich kognitive Strategien anzueignen, mit denen wir gut in den Schlaf finden.
Was wäre denn so eine kognitive Strategie?
Zum Beispiel die Stimuluskontrolle. Dass wir lernen, dass das Bett nur für den Schlaf und nur für Sex ist, für alles andere nicht. Dass wir im Bett nicht unsere E-Mails checken und uns aufreibende E-Mails unseres Chefs durchlesen, dass wir nicht Fernsehen gucken, sodass der Körper lernt, dass immer wenn es ins Bett geht, jetzt der Schlaf kommt.
Okay.
Und eine Möglichkeit wäre auch die Grübelstopp-Möglichkeit, dass wir eine dezidierte Zeit schaffen, bevor wir ins Bett gehen, eine Stunde vorher, wo wir uns an den Tisch setzen mit einem weißen Blatt Papier und dort niederschreiben, was uns gerade sorgt, was uns ängstigt, sodass wir diese Sachen nicht mit ins Bett nehmen, dass sie dann nicht im Grübeln vorstellig werden. Denn alles, was wir aufgeschrieben haben, haben wir auf Papier gebannt und das kommt dann eigentlich nicht beim Grübeln wieder.
Ich finde das immer leicht gesagt, so nach dem Motto, hör doch auf zu grübeln oder hör doch auf nachzudenken, weil sich Gedanken so schlecht abschalten lassen.
Genau, Gedanken lassen sich nicht abschalten, aber ich kann das jedem nur empfehlen, seine Gedanken aufzuschreiben. Gegebenenfalls, wenn man merkt, jetzt kommt das Grübeln, aufzustehen, sich an den Küchentisch zu setzen und die Gedanken strukturiert aufzuschreiben. Denn die Gedanken beim Grübeln drehen sich ja im Kreis. Wir haben dann so 2, 3 Gedanken und die kommen immer wieder von vorne nach hinten. Es sind, wenn man es aufschreibt, denkt man, hä, was, so wenig? Das kann doch gar nicht sein. Es sind ganz kleine Probleme eigentlich und wir müssen sie eben halt nur auf Papier bannen. Aber einfach Nein zu sagen, das geht nicht.
Also was mir immer hilft, ist dann zu sagen, heute Abend kann ich das eh nicht mehr lösen. So auch vom Bett aus, ne?
Eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung im Bett ist eine sehr gute. Schlafen heißt sich fallen lassen, loslassen von der Welt. Mir ist alles egal, ich will nur noch schlafen. Das ist die beste Einschlafsituation, die man sich vorstellen kann.
Schlafmangel macht ja auch relativ viel mit einem, ne? Also wenn man nicht gut schläft, dick wird man zum Beispiel.
Ja, das ist vor allem bei sogenannten Schlafapnoikern das Problem. Die leiden darunter, dass sie Atemaussetzer während des Schlafes haben und deswegen nicht in den Tiefschlaf fallen und die ganze Zeit immer wieder aus ihrem Schlaf rausgerissen werden. Die steigen abends ins Bett, schlafen sogar vielleicht durch und kriegen gar nicht mit, dass sie die ganze Zeit diese Atemaussetzer haben und morgens sind sie komplett gerädert, haben tagsüber Einschlafattacken. Und man hat festgestellt, dass wenn jemand unter Schlafapnoe leidet, dass sein Fettstoffwechsel aus dem Gleichgewicht kommt, sein Zuckerstoffwechsel, also er neigt dann eher dazu, eine Diabetes Typ 2 zu entwickeln und er daher dann zusätzlich auch noch dick wird. Und das, wenn wir aber Übergewicht haben, dann führt das zusätzlich dazu, dass wir noch mehr Atemaussetzer haben. Also es ist ein ganz gemeiner vicious circle, in den wir daher reinkommen. Wenn man schnarcht und der Partner schon mal gemerkt hat, dass man Atemaussetzer hat, dann sollte man definitiv einen Arzt aussuchen.
Du sagst aber, Schlafmittel bitte nicht nehmen vom Schlaf, lieber auf so Schlafhygiene achten, ne, auf gewisse Verhaltensmuster, aber so ein Kräutertee oder so zum Einschlafen wäre schon okay.
Ein Kräutertee ist eine wunderbare Idee. Das kann nämlich dann zu einem Schlafentspannungsritual führen, dass der Körper weiß, aha, jetzt 20 Minuten bevor es ins Bett geht, mache ich mir meinen Tee und dann höre ich meine Lieblingsmusik oder lese noch etwas in meinem Buch. Und dann geht's ins Bett. Bei den Schlafmitteln wie auch beim Alkohol ist das Problem, dass sie a, den Schlaf stören und zweitens, jetzt eben hatten wir ja die Schnarcher, diese Mittel entspannen unsere Muskel, unsere Atemwegsmuskulatur, sodass sie noch leichter zusammenfällt, dass wir für den Bettpartner unangenehm lauter schnarchen und gegebenenfalls sogar häufiger diese Atemaussetzer haben. Und das sollte man tunlichst vermeiden.
Also, Albrecht Forster ist kein Fan von Schlafmitteln. Warum wir schlafen, heißt das Buch, das er geschrieben hat, Wissenschaftler und Schlafexperte höchst selbst. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen und ich merke mir auf jeden Fall, eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung beim Schlafen ist großartig. Dass mir das mal noch jemand in meinem Leben bescheinigt, das hätte ich auch nicht gedacht.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.